Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 13. März 2025, gleich dem 23. Eswand 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Modernen Sklaverei in der Welt«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, dies ist schon die 9. Folge über den bekannten iranischen Mystiker und Dichter Molavi Rumi. Es ist durchaus interessant, sich näher mit seinem Werk zu befassen. Molana Jalaluddin Muhammad Molavi, kurz Molavi oder Rumi, lebte, wie gesagt, im 13. Jahrhundert nach Christus. Wir sprechen mit Ihnen über die besondere Art seiner Erzählungen, durch die er sich von den Dichtern vor und nach ihm unterscheidet. Das Masnavi von Molavi zählt zu den wenigen Werken, welche, trotzdem sie schon alt sind, in vieler Hinsicht ihre Frische und Aktualität behalten haben. Dies ist beim Masnavi des Molavi, der Sprache des Erzählers und ihrer Schlichtheit und dem tieferen und dennoch leicht verständlichen Sinn ebenso zu verdanken, wie der Anwendung von Erzählungen und Parabeln und der Universalität dieses Meisterwerkes. Das Masnavi Manavi lässt daher auch viele Untersuchungsaspekte zu. In dieser Folge über Molavi Rumi wollen wir die Geschichten im Masnavi hinsichtlich ihrer strukturellen Besonderheiten und ihrer Bestandteile betrachten. Sie werden einige Beispiele kennenlernen. Geschichten können nach Inhalt, Thema und Stimmung unterschieden werden. Zum Beispiel sind sie reine Fantasie oder wahr oder es handelt sich um Parabeln. Sie können geheimnisvoll, romantisch oder mystisch sein oder eine Weisheit und Moral lehren. Mulavi-Forscher ordnen die Geschichten im Masnavi von Mulavi thematisch nach, Geschichten zum Thema Mystik, solche, die eine Weisheit enthalten, Geschichten aus dem Koran und gleichnishafte Geschichten. Die meisten Geschichten im Masnavi haben einen mystischen Charakter. Mulavi verfolgt mit ihnen immer ein bestimmtes Ziel und deshalb achtet er nicht sonderlich darauf, wie er die Geschichte darbietet, sondern es geht ihm um ihren verborgenen Sinn und ihre mystische Bedeutung. Jede seiner Geschichten hat eine Seele und einen Körper. Der Körper der Geschichte ist sichtbar und ihre Seele liegt im Verborgenen und muss erst ergründet werden. Trage ich auch nur eine kleine Weise dieser Weisen vor, steigen schon die Seelen aus dem Grab empor. Halte dein Ohr etwas näher ran, denn diese Weise ist nicht weit weg. Doch ist es kein Befehl, wenn ich sie an dich weitergeb. Yar beguyam shamme'i zan naqmeha, janha sarbar zanand az dakhmeha. Gush ra nazdik kun, kan dur nist, lik naql an be to dastur nist. Mulavi ist immer auf der Suche nach dem Unentdeckten und alles, was er findet, drückt er mit den ihm eigenen Mitteln verschlüsselt oder in ein Gleichnis gekleidet oder in Gestalt weiser Lehre aus. Letzteres ist bei einigen Geschichten im Masnavi der Fall. Das Lehrreiche in dieser Art von Geschichten ist dabei ihr Hauptziel. Hier spricht Mulavi völlig transparent und seine Schlussfolgerungen sind eindeutig. Mit ihnen erinnert er den Leser oder Hörer an einige Punkte der Moral. Im vierten Heft des Masnavi zum Beispiel steht die lehrreiche Geschichte von einem Prediger, der für Übeltäter betete. Er spricht von einem Geistlichen, der immer, wenn er den Rednersitz in der Moschee bestieg, für die Diebe und Räuber betete und Gott bat, dass sie gesund bleiben und er sich ihrer erbarmt. Saß jener Prediger auf dem Rednerstuhl in der Moschee, sprach er ein Bittgebet für die Wegelagerer, die Hände hob er hoch und »O Herr, erbarme dich«, sprach er, »erbarme dich der Schlechten, Unheilstifter und Widersacher.« An jeki wa es chobar tacht amadi, qateane rah ra da'i shodi, دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و تاغیان. Da fragten sie ihn, O Gelehrter, frommer Mann, warum betest du für das Wohl der Schlechten und niemals für das Wohl der Guten? Er antwortete ihnen, das hat damit zu tun, dass ich durch sie sehr viel Gutes erfahren habe. Sie haben mich dermaßen schlecht behandelt, dass sie mir den Weg vom Schlechten zu Guten zeigten. Immer wenn ich nach den weltlichen Wünschen und nach Besitz und Macht strebte, sind sie mir in die Quere gekommen. Entweder haben sie mir etwas gestohlen, was ich besaß, oder sie haben aus Neid mir meinen Ruf lädiert oder meinen weltlichen Interessen geschadet. Das hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit wenig begnügte, nach wenig strebte und mich dem Würdigen und der Genügsamkeit zuwandte. Wegen ihnen habe ich das Gute erkannt, und deswegen zum Gebet für sie erhob ich die Hand. Weil sie mehrten Böses, Unrecht und Gewalt so sehr, drängten sie mich vom Üblen weg und zum Guten her. Sie fügten mir Wunden und Schläge zu, immer wenn ich dem Weltlichen mich wandte zu. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. من از ایشان زخم و ضربت خوردمی، هرگهی که رو به دنیا کردمی. Diese Erklärung folgt ein Gebet für die Übeltäter. Molavi Rumi will dem Leser und Zuhörer in dieser Geschichte verdeutlichen, dass der Mensch immer dann, wenn ihm ein Leid widerfährt, auf die Gaben aufmerksam wird, die Gott ihm im Leben gewährt. Aber solange der Mensch nicht mit einem Übel geprüft wird, zeigt er sich nicht dankbar genug für die Gaben Gottes. Eine andere Gruppe von Geschichten im Masnavi sind die Geschichten, die auf den Koran zurückgehen. Molavi stützt sich auf die Korangeschichten, um Grundsätze der Moral, der Religion oder der Mystik zu erläutern. Solche Geschichten aus dem Koran sind die von dem Propheten Hud und dem Volk Ad, von den Bewohnern von Saba oder vom Pharao und dem Propheten Moses. Grob gesehen kann man nach Ansicht von Molavi-Forschern alle Erzählungen im Masnavi als allegorisch betrachten. In Geschichten mit allegorischem Charakter treten immer Sinnbilder anstelle einer verborgenen Bedeutung und der Charakteren. Auf diese Weise wird jede Geschichte zweidimensional. Die naheliegende Dimension verkörpert die Erzählung selber und in der ferner gelegenen Dimension steckt die eigentliche Absicht des Erzählers. Der Leser und Hörer hat daher zwei Bedeutungsebenen vor sich. Die erste Ebene ist die äußere und oberflächliche Bedeutung der Geschichte und die zweite ist der Sinn, den der Autor mit seiner Geschichte herüberzubringen beabsichtigt hat. Um diesen zweiten und eigentlichen Sinn zu erkennen, ist es notwendig, etwas tiefer nachzudenken. Generell haben die Farsi-Dichter immer schon zu besseren Darstellungen von moralischen, philosophischen und mystischen Dingen ihre Worte mit Geschichten und Beispielen ausgeschmückt. Molavi hat daher auch solche iranische Erzählungen herangezogen. Einige seiner Geschichten mit allegorischem Charakter sind Tierfabeln. Bekanntlich treten hier Tierfiguren anstelle von Menschen. Zum Beispiel gibt es im Masnavi des Molavi die Geschichte vom Löwen und dem Hasen oder vom Löwen und dem Dromedar. Dann gibt es aber auch noch Parabeln im Masnavi, das heißt gleichnishafte Erzählungen über Menschen, zum Beispiel die bekannte Geschichte vom Händler und dem Papagei. Sie steht im ersten Heft dieser Gedichtsammlung. Ähnlich wie seine Vorgänger überschreibt Molavi seine Geschichten oder die verschiedenen Episoden einer Erzählung mit einem Titel. In diesen Titeln gibt Molavi schon vor Beginn der eigentlichen Erzählung einen Einblick darin, um was es im Wesentlichen geht. Mit den Worten von Dr. Sarin Kub will Molavi, wenn er im Titel bereits einen Fingerzeig auf den Inhalt gibt, den Leser im Voraus auf den versteckten Sinn aufmerksam machen. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm.
An jenem Abend war es das letzte Mal, dass Imam Ali alaihi salam den Bedürftigen Brot und Datteln bringen konnte. Nach Hause zurückgekehrt, begann er zu beten und zu Gott zu sprechen. Schließlich war der Ruf zum Gebet zu hören. Ali alaihi salam machte sich auf den Weg zur Moschee. Beim Betreten der Moschee sah Ali alaihi salam ibn Muljam in einer Ecke schlafen. Er weckte ihn auf, ging zur Gebetsnische und begann das Morgengebet. Allahu Akbar, Gott ist größer. Die Gläubigen hatten sich hinter Imam Ali in Gebetsreihen versammelt. Ali verbeugte sich im Gebet. Gott ist rein und ich preise ihn. Dann richtete er sich wieder aus der Verbeugung auf und nahm die Wiederwerfung vor, und alle Betenden taten es ihm gleich, bis auf einen. Er stand hinter Ali und holte plötzlich einen Säubel hervor. Ali kniete noch auf den Boden, mit der Stirn die Erde berührend, und war in die Preisung Gottes vertieft. Davor die vergiftende Schwertklinge mit aller Wucht auf seinen Scheitel nieder, und es erhallte die Stimme Alis: Bei dem Herrn der Kabe, ich bin befreit. Sofort wurde Ibn Muljam, der Imam Ali den Säbelhieb versetzt hatte, festgenommen. Aber Imam Ali sagte zu seinem Sohn Imam Hassan: Wir sind aus dem Hause der Barmherzigkeit. Gebt ihm zu essen und zu trinken. Wenn ich gestorben bin, dann könnt ihr Vergeltung an ihm üben. Muhammad Hanif, ein Sohn des Imams, berichtet: Am Abend zum 21. Ramadan hat sich mein Vater von seinen Kindern und denen in seinem Hause verabschiedet, und kurz bevor er den Märtyrertod fand, hat er gesagt: Der Tod ist für mich kein unbekannter und ungerufener Gast. Für mich ist der Tod wie wenn ein Dürstender nach langer Zeit auf Wasser stößt und wie wenn jemand etwas Wertvolles, das ihm verloren ging, wiederfindet. Am Abend zum 21. Ramadan erlosch das Lebenslicht eines großartigen Menschen, der Vorbild für die Gerechtigkeitssuche und den Kampf gegen Unrecht war und ist. Nachdem Imam Hassan alaihi salam seinen Vater begraben hatte, sagte er kummervoll: In der vergangenen Nacht hat ein Mensch die Welt verlassen, den unter den Großen des Islams nur noch der Prophet Gottes übertroffen hat. Er hat an der Seite des Propheten den Dschihad geführt und das Banner des Propheten getragen. Gabriel und Michael haben ihn dabei unterstützt. Er ist an dem Abend in die göttliche Barmherzigkeit aufgenommen worden, an dem der Koran auf den Propheten Gottes herabgeschickt wurde. Mein Vater hat außer den 700 Drachmen, die er für die Familie beiseite gelegt hat, an Besitz nichts hinterlassen. Wir kondolieren zum Märtyrertod Imam Ali alaihi salams, dem Nachfolger des Propheten Gottes. In den meisten Denkschulen gilt der Mensch als ein wertvolles Geschöpf, dem eine herausragende Stellung im Dasein zukommt. Aber die Geschichte hat nur wenige Beispiele von Menschen vorzuweisen, die auf den Gipfel menschlicher Würde standen. Einer von diesen einmaligen Menschen ist Imam Ali gewesen. Imam Ali alaihi salam hat gesagt: Ich bin nicht erschaffen worden, um mich wie die Tiere mit gutem Essen zu vergnügen und mich von irdischem Schmuck täuschen zu lassen und ihm zu verfallen. Der Preis der Seelen des Menschen ist das ewige Paradies. Deshalb verkauft es nicht billig.
Imam Ali war in höchstem Maße mutig, menschenfreundlich und gerecht und für seine Gottesfürchtigkeit bekannt. Er hat immer hervorgehoben, dass die Würde des Menschen nicht verletzt werden darf. Deshalb müssen die Verwalter menschlicher Gemeinschaften Wege gehen, auf denen die Würde des Menschen bewahrt wird. In der kurzen Zeit, in der Imam Ali über die Muslime herrschte, hat er entschieden Schmeichelei bekämpft, denn sie war für ihn eine der schlimmsten Gefahren für das Selbstwertgefühl des Menschen. Er hat seinen Gouverneuren empfohlen: Bringt den Leuten um euch bei, dass sie euch nicht loben und nicht grundlos mit euch zufrieden sind. Einmal sprach der Imam vor den anderen, als jemand aufstand und ihn lobte. Da sagte Ali alaihi salam: Lob mich nicht, damit ich die Rechte, die noch nicht erfüllt wurden, erfüllen kann und die Pflichten, die mir noch obliegen, nachkomme. Imam Ali betrachtete das Vertrauen in die Bevölkerung als das höchste Beispiel für die Achtung des Menschen. Aus seiner Sicht schadet dem Selbstwert des Menschen nichts so sehr wie Armut, und er hat gesagt: Armut ist der größte Tod des Menschen. Als er über die Angelegenheiten der Muslime bestimmte und die großen Schatzkammern der Volksklasse in der Hand hatte, hat er dennoch im Schweiße seines Angesichts in den Palmenhainen gearbeitet und das Einkommen unter den Bedürftigen verteilt. Imam Ali ist nie von der Seite des Propheten gewichen. Der Prophet Gottes hat über ihn gesagt: Wenn wir den Himmel und die Erde in eine Waagschale legen und den Glauben Imam Alis in die andere, wird der Glaube Alis mehr wiegen. Für Imam Ali war das Ritualgebet nicht nur die Erfüllung einer Pflicht, sondern ein Weg zur Entfaltung des Geistes und zur Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den inneren Kräften des Menschen. Ali alaihi salam hat gesagt: Die Menschen der Welt sind zwei Gruppen. Die einen haben sich an ihre ich-bezogenen Wünsche verkauft und sich selber vernichtet. Und die anderen haben durch den Gehorsam Gottes ihre Seelen erkauft und sich gerettet. Ali alaihi salam ist ein anschauliches Beispiel für einen Gläubigen, der gegenüber den Ungläubigen konsequent ist und zu den Gläubigen nachgiebig und milde. Für die fürsorgelosen Kinder und Bedürftigen war er wie ein liebevoller Vater und ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen mit hoher Moral. Als er im Kampf mit einem Krieger, den die Götzenanbeter vorausgeschickt hatten, über diesen Recken siegte und ihm den letzten Stoß versetzen wollte, spuckte ihm dieser ins Gesicht. Da hielt Ali inne. Er stand auf und wartete, bis seine Absicht, den Feind des Islams zu vernichten, völlig frei von jedem ich-bezogenen Impuls geworden war. Die Regierung Imam Alis liefert ein ausgezeichnetes Beispiel für ein volksfreundliches, gerechtes Verwaltungssystem. Gegen jede Ungerechtigkeit und jedes Unrecht in der Gesellschaft ging er vor. Niemals hat Imam Ali das Bevölkerungswohles den Vorteilen der Reichen untergeordnet. Imam Ali empfahl sogar denen, die er mit staatlichen Aufgaben betraut hatte, dass sie alle gleich behandeln müssen und das selbst beim Grüßen, damit die Einflussreichen nicht auf die Idee kommen, Unrecht zu begehen und die Schwachen nicht die Hoffnung auf Gerechtigkeit aufgeben. Abschließend kondolieren wir erneut zu dem Verlust dieses vervollkommenden Menschen in der Menschheitsgeschichte.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Be Yad Ali, das heißt In Erinnerung an Imam Ali, Friede sei mit ihm.
سرت بده ساغر عشرت بگی
نام بسرت بده ساغر عشرت بگی یا که زهره در آسمان به نغمه دمساز شد به نغمه دمساز شد که زهره در آسمان به نغمه دمساز شد به نغمه دمساز شد یا
نسیم رحمت وزید دهر کهن شاب و جوان نهان حکمت دمید پرز گل ارغوان مسند حشمت رسید به خسرو به خسرو حجاب ظلمت درید ز آفتاب منیر
حجاب ظلمت درید ز آفتاب
تجلیه تور شد مژده که شد میر عشق وزیر عقل نخست وزیر عقل نخست به همت پیرش اساس وحدت درست
اساس وحدت درست یا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Modernen Sklaverei in der Welt. Weiterhin guten Empfang.
Eine
der bitteren Realitäten der heutigen Welt ist die Versklavung von Menschen, die als moderne Sklaverei bezeichnet wird. Obwohl die Sklaverei in ihrer traditionellen und offiziellen Form Ende des 19. Jahrhunderts abgeschafft wurde, hat sie sich jedoch in der modernen Welt auf andere Weise verbreitet und Millionen von Menschen betroffen. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind in schlechten Lebensbedingungen gefangen und sehen keinen Ausweg. Sie werden in die Sklaverei hineingeboren, zur Prostitution gezwungen oder auf andere harte und unmenschliche Weise gefangen. Diese Menschen können diesen Situationen nicht entkommen, weil sie normalerweise bedroht werden. Andererseits sind viele von ihnen Opfer von Zwangsarbeit, wo sie für geringen oder sogar kostenlosen Lohn im Bergbau oder auf Feldern arbeiten müssen. In einigen Ländern der Welt gibt es eine sehr hohe Zahl menschlicher Sklaverei. In Gesellschaften und Ländern, in denen es schwache Gesetze oder korrupte Gesetzeshüter gibt und Korruption zur Normalität geworden ist, ist es wahrscheinlicher, dass Menschen, insbesondere Menschen aus der armen Klasse, in die Falle der modernen Sklaverei tappen. Wer aus anderen Gründen nicht unter dem Schutz der Gesetze steht, kann leicht in die Falle der modernen Sklaverei tappen. Dazu sagt der Journalist Mohammad Dolati: Moderne Sklaverei ist ein Zustand, in dem eine Person gezwungen ist, Dinge im Interesse einer anderen Person oder anderer Personen für ein sehr geringes Einkommen oder sogar kostenlos und wahrscheinlich unter sehr schlechten Bedingungen zu tun. Und es gibt keine Möglichkeit, diesen Bedingungen zu entkommen. Das Tragische an der Sache ist, dass die moderne Sklaverei kein spezifisches Phänomen der Entwicklungsländer und armen Länder ist. Tatsächlich existiert dieses große Problem nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in den sogenannten entwickelten und in den westlichen Industrieländern auf breiter Ebene. Beispielsweise gibt es laut Statistik 10.000 moderne Sklaven in einem entwickelten Land wie Großbritannien. Tatsächlich findet in westlichen Ländern, die sich als Verteidiger von Menschenrechten, Freiheit und Völkerrechte hervortun, das Phänomen der modernen Sklaverei jetzt in verschiedenen Formen und in großem Umfang statt. Beispiele hierfür sind illegal eingewanderte Arbeiter, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die aus Lateinamerika eingereist sind und auf den landwirtschaftlichen Feldern verschiedener Bundesstaaten, insbesondere des Bundesstaates Kalifornien, weithin ausgebeutet werden. Ein weiterer Fall ist der Handel mit Frauen in Europa, die insbesondere aus osteuropäischen Ländern nach Westeuropa gebracht und als Sexsklavinnen in Bordellen beschäftigt werden. Dabei soll auch an den weit verbreiteten Einsatz von illegalen Einwanderern und sogar Einwanderern, deren Aufenthalt in diesen Ländern legalisiert wurde, erinnert werden. Diese werden unter anderem für Schwarzarbeit, das heißt Jobs, die schwere körperliche und geistige Verletzungen erfordern, und im Allgemeinen mit niedrigen Löhnen oder langen Arbeitszeiten verbunden sind, missbraucht. Erwähnt werden sollen auch Menschen, die zu Flüchtlingen geworden oder in ein Land eingewandert sind, weil ihr Visum und Aufenthaltsstatus unklar sind und weil sie Angst haben, in ihr Land zurückgeschickt zu werden. Sie sind anfälliger für Bedrohungen und sind moderner Sklaverei ausgesetzt.
Thank you.
Moderne Sklaverei hat verschiedene Formen und Arten. Eine der häufigsten Formen der modernen Sklaverei ist der Menschenhandel, der sich auf die Anwendung von Gewalt, Drohungen oder Nötigung bezieht. Hier werden Menschen gezwungen, zu rekrutieren, um sie für Zwecke wie Zwangsprostitution, Arbeit, Kriminalität, Heirat oder Organraub auszubeuten. Eine weitere Form der modernen Sklaverei ist die Zwangsarbeit, also jede Arbeit oder Dienstleistung, zu der Menschen gegen ihren Willen unter Androhung von Strafe gezwungen werden. Der wirtschaftliche Gewinn aus der Zwangsarbeit versklavter Menschen beträgt jährlich 150 Milliarden Dollar. Aus diesem Grund gibt es viele wirtschaftliche Anreize für die Fortführung der modernen Sklaverei. Eine weitere Form der modernen Sklaverei ist die Schuldknechtschaft, die als die weltweit am weitesten verbreitete Form der modernen Sklaverei angesehen werden kann. Menschen in Armut müssen arbeiten, um die Raten zu bezahlen. Diese Menschen werden in Bezug auf Arbeit und Kredite kontrolliert. Eine andere Form der modernen Sklaverei ist die Kindersklaverei. Das heißt, wenn ein Kind für die Zwecke einer anderen Person ausgebeutet wird. Diese Zwecke können Kinderhandel, Kindersoldaten, Kinderheirat und häusliche Kindersklaverei umfassen. Eine weitere wichtige und unmenschliche Form der modernen Sklaverei ist die sexuelle Sklaverei. Zwangsprostitution ist eine Form der Sklaverei, die hauptsächlich in westlichen Ländern vorkommt, insbesondere in Westeuropa und Amerika, Osteuropa und Südostasien. Schätzungsweise 20% der Sexsklaven arbeiten in der sogenannten Sexindustrie. Sexueller Missbrauch kann auch durch Schuldknechtschaft entstehen, wenn die Opfer der Prostitution nachgehen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Eine weitere verbreitete Art der modernen Sklaverei ist Kinderarbeit. Schätzungen zufolge machen Kinder etwa 26% der modernen Sklaven aus. Obwohl Kinder legal bestimmten Arbeitsformen nachgehen können, werden aber viele dieser Kinder in Sklaverei und Halbsklaverei gesehen. Zwangsbetteln ist eine gängige Methode, bei der Kinder gezwungen werden, ohne ihre Zustimmung an der Arbeit teilzunehmen. Die meisten von ihnen sind Hausangestellte oder arbeiten in der Kakao-, Baumwoll- oder Fischereiindustrie. Viele von ihnen werden gehandelt und sexuell missbraucht. In vom Krieg heimgesuchten Ländern werden Kinder entführt und als Kindersoldaten an politische Fraktionen verkauft. Kindersoldaten sind Kinder, die vielleicht aus ihren Häusern verschleppt und von den Streitkräften zur Arbeit gezwungen werden. Streitkräfte können staatliche Streitkräfte, paramilitärische Organisationen oder Rebellengruppen sein. In diesen Gruppen können Kinder gezwungen werden, als Köche, Wächter, Diener oder Spione zu arbeiten. In diesen Gruppen werden sowohl Jungen als auch Mädchengruppen sexuell missbraucht. Die Vereinten Nationen gaben in einem Bericht vom 12. September 2022 bekannt, dass die Zahl der Menschen, die gegen ihren Willen zur Arbeit oder Heirat gezwungen werden, in den letzten Jahren auf täglich etwa 50 Millionen Menschen angestiegen ist. Dazu zählen rund 28 Millionen Zwangsarbeiter sowie 22 Millionen Menschen, die zwangsverheiratet wurden. Das Problem besteht in praktisch jedem Land der Welt. Die Coronavirus-Pandemie hat es noch verschärft. Die Zahl der Menschen in moderner Sklaverei ist in den letzten 5 Jahren erheblich gestiegen. 2021 waren 10 Millionen Menschen mehr betroffen als 2016. Frauen und Kinder sind weiterhin unverhältnismäßig stark gefährdet, heißt es in dem Bericht, den die Internationale Arbeitsorganisation ILO, die Organisation für Migration IOM und die Walk Free Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert, etwa Mitte April in Genf vorlegten. Kombiniert mit den Auswirkungen des Klimawandels und bewaffneten Konflikten habe sich die Pandemie vielerorts verheerend auf Beschäftigung und Bildung ausgewirkt, schreiben die Autorinnen und Autoren. Die Konsequenz sei eine Zunahme extremer Armut und erzwungener und unsicherer Migration. Und Migranten seien mehr als 3-mal so häufig von Zwangsarbeit betroffen wie andere Menschen. Moderne Sklaverei kommt in fast allen Ländern der Welt vor, und zwar über ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg, heißt es in dem Bericht. Mehr als die Hälfte, also 52% aller Fälle von Zwangsarbeit und 1/4 aller Zwangsverheiratungen finden sich in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen. Die meisten Fälle von Zwangsarbeit, also 86%, sind im privaten Sektor zu verzeichnen. Fast 1/4 der Betroffenen würden kommerziell sexuell ausgebeutet. In dieser Gruppe seien die meisten, 4 von 5 Frauen. Von denen, die zur Ehe gezwungen werden, seien gut 2/3 Frauen und Mädchen. Fast jeder 8. von Zwangsarbeit betroffene Mensch ist ein Kind. 3,3 Millionen. Mehr als die Hälfte von ihnen ist von kommerzieller sexueller Ausbeutung betroffen. Es ist schockierend, dass sich die Situation der modernen Sklaverei nicht verbessert, sagt der ILO-Chef Guy Ryder. Nichts kann das Fortbestehen dieser grundlegenden Verstöße gegen die Menschenrechte rechtfertigen. Grace Forrest, Gründungsdirektorin von Walk Free, sagte, »Moderne Sklaverei ist das Gegenteil von nachhaltiger Entwicklung. Dennoch bildet sie auch im Jahr 2022 noch die Grundlage unserer globalen Wirtschaft.«
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.